Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend. Wer den Namen Hannah Arendt in die Bildersuche im Netz eingibt, erhält zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotografien. Sie zeigen die Philosophin meist selbst mit ernstem Blick. Kaum bekannt sind die Aufnahmen, die sie als Fotografin selbst gemacht hat. Und was darauf zu sehen ist, besprechen wir gleich mit dem Präsidenten des Deutschen Historischen Museums, mit Raphael Groß. Außerdem, heute Abend gab es eine Uraufführung. Das Wiener Künstlerkollektiv Nesterwahl hat geladen. Unser Rezensent hat sich eingeloggt. Und ein Gespräch mit Günter Wallraff, der Journalist, möchte, dass wir nie wieder zum Händeschütteln zurückkehren. Dabei hat er mehr als nur hygienische Gründe im Sinn. Eine Erklärung folgt gleich. Um Himmels Willen, wie können die das machen in diesen Zeiten? Vielleicht haben sie sich auch schon mal bei dem Gedanken ertappt, wenn sie ferngesehen haben, zum Beispiel sich da zwei Tatortkommissare die Hand gereicht haben oder sich sogar zur Begrüßung umarmt haben. Da möchte man ja direkt hingehen, sie voneinander trennen und an die Kontaktsperre erinnern. So sehr hat sich unser Leben innerhalb eines Monats verändert. Händeschütteln ist natürlich ein Tabu. Das kann es auch gerne für immer bleiben, sagt der Journalist Günter Wallraff. Dabei geht es ihm mehr als um Hygiene. Es geht ihm auch um kulturelle Codes. Wir erreichen ihn heute Abend in Köln. Hallo, Herr Wallraff.
Ja, hallo.
Angenommen, wir haben irgendwann einen Impfstoff gegen Corona. Die Pandemie ist vorbei. Warum sollten wir uns dann nicht wieder die Hände geben, wie wir das gemacht haben bis Anfang März? Das war ja schon bei den Römern früher gang und gäbe.
Epidemiologen weltweit fordern das. Wir diesen Handschlag auch in früheren Zeiten, Grippeepidemien und so weiter, dass wir dadurch natürlich hochinfektiös und das übertragen haben. Und erst recht jetzt bei so einer bisher nie dagewesenen Verbreitung und prognostizieren, dass es weitere Pandemien in immer kürzeren Abständen geben würde in einer immer mobileren, zusammenwachsenden Welt. Und dann ist das eine Überlegung wert, ob es überhaupt diese Konvention, diesen Brauch, diese Sitte weitergeben muss, ob es nicht andere Formen von Begrüßungen gibt, die zum Beispiel in Asien traditionsmäßig schon immer bestehen. Man versucht ja jetzt schon Ersatzmöglichkeiten zu finden. Ich denke, da aus USA übernommen, diese Ellbogen aneinander knallen, finde ich gar nicht gut. Wir leben ohnehin in vielem in einer Ellbogengesellschaft und das dann noch symbolisch zu verstärken. Oder die Fäuste gegeneinander knallen, das erinnert gleich an Faustrecht. Nein, wir können uns dem Gegenüber mit geöffneten Händen entgegenstellen. Der sieht auch dann, der hat keiner was in der Hinterhand. Und auch andere Formen der Begrüßung, ne? In bestimmten Schickeria-Kreisen, diese Bussi-Gesellschaft, das habe ich schon immer eigentlich abgelehnt und manchmal kann man nicht dran vorbei. Und wie oft ist es auch immer schon, dass man, weil es die Höflichkeit verlangt, jemandem die Hand gibt und dann nachher vielleicht sich doch lieber die Hände waschen möchte, nicht weil jemand eine schmutzige Hand hat durch seine Arbeit bedingt, sondern weil es ein Drecksack im übertragenen Sinne ist.
Jetzt sind es aber ganz, ganz, ganz harsche Fälle. Ich meine, also Kollegen morgens die Hand zu geben. Und ich habe vorhin eine Fernsehserie aus den 90er Jahren geschaut und da hat sich eine Protagonistin für immer verabschiedet aus der Firma, in der sie gearbeitet hat. Und dann hat sie ihrer Rivalin die Hand gegeben und hat gesagt, so, jetzt lassen wir das mal gut sein. Das war ein ganz symbolischer Akt und der war ganz emotional. Also das Handgeben ist doch so fest in unserer Kultur verankert. Da ist doch so viel Emotion dahinter.
Ich denke nicht an solche Anlässe, die sicher auch noch verstärkt werden müssen durch eine Umarmung, durch eine starke, ernst gemeinte, herzliche, liebevolle Umarmung. Das sind Situationen, auf jeden Fall muss es die weitergeben. Es soll auch nicht über Verbote geschehen. Es soll nur überlegt werden, ob nicht das bedenkenlose Händeschütteln überhaupt nötig ist, erforderlich ist. Und da sind, wie gesagt, weltweit forschende Epidemiologen, die sagen, das wäre verhängnisvoll in einer Zeit, wo die nächsten Pandemien auf uns zukommen. Und auch in früheren Zeiten hätten wir bestimmte Grippeepidemien nicht in dieser Schwere erlebt, wenn zum Beispiel auch Ärzte aus Höflichkeit, die ständig nicht nur Grippeerkrankte, sondern auch mit anderen Krankheiten, Bakterien und Viren versehene Patienten, die Hand entgegennehmen und es sind wenige nur, auch Kliniken, die dann Schilder haben, bitte verstehen Sie es nicht als Unhöflichkeit. Ich denke an die Vor-Corona-Zeit. Und jetzt, finde ich, müssten wir überlegen, umzudenken.
Wie kann denn so ein Kulturwandel Ihrer Meinung nach erfolgen? Sie haben es eben schon gesagt, man kann natürlich kein Gesetz erlassen, das ist natürlich großer Unsinn. Aber wie kann man als Gesellschaft, auch als europäische Gesellschaft, als Gesellschaften das lernen und umsetzen? Ich meine, es gibt Kulturen, die sind noch viel stärker, als es hier bei uns in den Breitengraden so üblich ist. Darin verhaftet eben Küsschen links, Küsschen rechts, sich zu umarmen. Das ist sehr körperlich.
Ich finde, es kommt darauf an, auf die Situation, es kommt auf die Zeit drauf an. Das nur Hand geben, weil es dazugehört, oder der Untergebene, der dem Chef die Hand reichen muss, oder das Kind, was so erzogen wird, jetzt gibt aber auch das rechte Händchen. Gut, das war in meiner Kindheit vielleicht noch, das ist ja auch überholt. Aber es kann eine neue Offenheit entstehen und eine Begegnung auf einer Ebene, wo man sich öffnet, indem man die Hände symbolisch verschränkt oder sogar die mit geöffneten Handflächen dem Gegenüber sich zu erkennen gibt. Alles machbar, es müssen welche mit anfangen. Und nicht nur, weil gerade die nächste Pandemie ansteht. Ich bin nicht jemand, der hier irgendwelchen Ratschläge zu erteilen hat. Es war ein Denkanstoß. Viel wichtiger finde ich, dass wir bisher Berufe, die unterbewertet sind oder sogar schlecht bezahlt, manchmal mit Verachtung verbunden waren. Ich denke an Berufe wie Altenpfleger, Krankenpfleger, Paketboten oder Kassiererin, dass die jetzt durch die Umstände in ihrer Bedeutung erkannt und auch gewürdigt werden. Und diese Berufe müssen auf ein ganz anderes Lohnniveau gehoben werden, denn diese Menschen sind es, die unsere Gesellschaft doch im Inneren zusammenhalten. Also das halte ich für viel wichtiger, als hier diese wegen Ansteckungsgefahr das Händeschütteln, was man wahrscheinlich mit anderen Gesten und anderen Symbolen überwinden oder auch verändern kann.
Günter Wallraff war das über seine Gedanken zu einem Kulturwandel beim Händeschütteln nach Corona. Und das Gespräch haben wir heute am frühen Abend aufgezeichnet. Im Dezember 1975 ist die große Philosophin Hannah Arendt in New York gestorben. 20 Jahre zuvor ist sie zum ersten Mal ihrer Großnichte Edna Broeke begegnet und die erinnert sich daran so.
Als Zwölfjährige passt man natürlich auf Dinge auf, die man nachher als Erwachsener vielleicht nicht so prioritär im Gedächtnis hat. Aber mich hat ihre sehr heisere, laute Stimme sehr beeindruckt. Sie war auch jemand, der sehr besonders lachen konnte mit so Rückwärtslacheffekte. Und sie hatte ein Lächeln und ein Lachen, was die Wärme ausstrahlte, die sie insgesamt ausgestrahlt hat.
Erinnerungen aufgezeichnet vom Deutschen Historischen Museum in Berlin. Und genau dort ist gerade die Ausstellung Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert nicht zugänglich. Aber es lohnt sich dennoch, darüber zu sprechen. Denn das DHM hat von Edna Broeke eine Schenkung erhalten. Gegenstände aus dem persönlichen Besitz von Hannah Arendt. Und darüber spreche ich mit dem Präsidenten des Museums. Guten Abend, Raphael Groß.
Guten Abend.
Ich habe schon mal auf Ihrer Website nachgeschaut und da zeigen Sie ja einige dieser Stücke, zum Beispiel eine Aktentasche, ein Zigarettenetui, das auch in dem berühmten Interview mit Günter Gauss zu sehen ist, zum Beispiel eine Pelzjacke von Hannah Arendt. Was lernen wir anhand dieser Gegenstände über die Philosophin, was wir bislang noch nicht gewusst haben?
Hannah Arendt ist vielleicht eine der allergrößten Philosophinnen des 20. Jahrhunderts und insofern lohnt es sich, über sie und ihr Denken und vor allem ihr Urteil nachzudenken. Und das versuchen wir. Und da ist es natürlich wichtig, dass man auch etwas zeigen kann. Darüber hinaus gibt es bei Arendt noch etwas Weitergehendes. Sie ist in Hannover geboren, dann ist sie als kleines Mädchen nach Königsberg. Sie ist vielmals umgezogen in ihrem Leben. Sie war Flüchtling, sie war Staatenlose, sie war nachher Amerikanerin. Es war für sie wichtig, gewisse Objekte zu haben. Und sie hat auch darüber geredet oder sie hat auch diese Objekte mit sich selber inszeniert. Sie war ja eine sehr bewusste öffentliche Person. Das war für sie ganz wichtig, das Öffentliche. Und da spielten gewisse Objekte eine große Rolle. Denken Sie etwa an das berühmte, von Ihnen schon angesprochene Interview mit Gauss, wo sie beide, aber sie vor allem, ja quasi im Rauchen denken. Und insofern ist etwa dieses eine Zigarettenetui mehr als vielleicht nostalgische oder mit Aura aufgeladene Sache, sondern es ist etwas, was unmittelbar mit ihrer Persönlichkeit als Denkerin zu tun hat. Und darum freuen wir uns so über diese Objekte, über diese ehemaligen Besitztümerin von Hannah Arendt.
Unter den Objekten war auch eine Minox-Kamera. War Hannah Arendt auch eine Fotografin?
Das ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie hat Fotografien gemacht und es wurde so zunehmend ein Hobby von ihr. Sie hat mit dieser kleinen, eleganten Minox-Kamera vor allem eigentlich Freunde fotografiert. Und das ist auch das Schöne an diesen Fotografien, denn sie geben uns quasi die Möglichkeit, ihre Freunde aus der Perspektive von Hannah Arendt selber zu verfolgen. Das haben sowohl die Kuratoren der Ausstellung gemerkt, welchen Wert in diesen Fotografien liegt. Und darum freue ich mich sehr, dass wir da nicht nur Ausschnitte etwa aus den sehr gestellten Fotos, die sie gemacht hat, von Martin Heidegger und Kai Jaspers, sondern auch weit darüber hinaus Fotografien, die sie von ihren Freunden vielfach im Tessin, aber auch in Amerika und an anderen Orten gemacht hat. Und die zu sehen und diesen Blick zu haben, den finde ich eigentlich sehr eindrucksvoll.
Wenn man sich Fotos von Hannah Arendt anschaut, wenn man sie mal in die Bildersuche eingibt, dann sind da sehr viele Bilder, auf denen sie sehr, sehr streng schaut, mal mit Zigarette, mal mit Brille irgendwie im Mund. Erleben Sie auf diesen Aufnahmen eine andere Hannah Arendt, die eben nicht so ernst und so streng ist auch?
Ja, das sind zum Teil Bilder, die sie eben nicht ausgesucht hat für die Veröffentlichung. Und ihr war ja eben an ihrer öffentlichen Person sehr viel gelegen. Sie hat sehr genau unterschieden zwischen privat und öffentlich. Und das war ihr sehr wichtig. Das ist auch Teil ihrer theoretischen Anstrengung, dass es eben wichtig ist, dass es sowas wie eine Öffentlichkeit, einen öffentlichen Raum, eine politische Öffentlichkeit geben soll. Und sie hat gegen den Zerfall dieser zwei Sphären sehr stark angeschrieben. Und insofern sind da Bilder zu sehen, die eben eine andere Arendt zeigen. Und das Schöne ist, dass man dann oft mal die wieder kontextualisieren kann, etwa Arendt am Strand in Massachusetts 1950, da haben wir einen schönen Abdruck geschenkt gekriegt. Und wenn man dann genauer in die Papiere reingeht, sieht man, dass sie über diese Szene auch etwa in einem Brief an Heidegger schreibt, wo dieses Foto wieder auftaucht, oder dass sie beschreibt, wie sie bei diesem Strandurlaub mit ihrem Mann und Freunden über die Entstehung ihres Buchs The Origins of Totalitarianism nachdenkt und arbeitet. Also in welchem Kontext sowohl intellektuell wie privat diese Fotos stehen.
Jetzt sind diese privaten Gegenstände, diese privaten Momente auf einmal in der Öffentlichkeit. Und Sie sagen, Hannah Arendt hat sich eigentlich dagegen gewehrt, dass ihre private Seite an die Öffentlichkeit kommt. Ist das jetzt völlig in Ordnung, das zu veröffentlichen? Oder haben Sie sich schon gefragt, ist das was, was sie vielleicht auch abgelehnt hätte, dass all diese Gegenstände von ihr jetzt in einem so bedeutenden Museum wie dem Deutschen Historischen Museum stehen?
Also ich hoffe natürlich, dass sie das nicht abgelehnt hätte. Und ich glaube es auch nicht. Denn wir tun das in keiner Weise auratisierend oder kitschig oder nostalgisch, sondern immer in einem Kontext, wo wir etwas erklären wollen von dem, wie sie geurteilt hat und in welcher Weise auch ihre Biografie ein Teil wurde oder eine Voraussetzung für bestimmte Urteile, die sie gefällt hat. Unsere Ausstellung ist keine biografische Nahaufnahme. Im Gegenteil, uns geht es um die Themen, die für Arendt wichtig waren im 20. Jahrhundert. Kolonialismus, Antisemitismus, Totalitarismus, Nationalsozialismus, Nachkriegssituation bis hin zu den großen Themen der Nachkriegszeit, auch Feminismus, auch 68, auch die Ungarn-Revolution. Und wir versuchen immer zu zeigen, wie sie da urteilt und wie sie auch oftmals Konflikte eingeht. Es geht uns auch nicht darum, zu zeigen, dass sie Recht hatte in all diesen Diskussionen, sondern es ging uns eigentlich mehr darum, zu zeigen, dass sie jemand ist, von dem man lernen kann, wie wichtig es ist, über historische Situationen nachzudenken und zu urteilen, selbst wenn man falsch liegt.
Raphael Groß, Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Und wenn Sie sich die persönlichen Gegenstände von Hannah Arendt aus der Schenkung ansehen möchten, zumindest digital ist das ja möglich, dann können Sie das unter www.dhm.de tun.
Was mich tröstet.
Wir fragen jeden Abend, was Künstlerinnen und Künstler tröstet. Das wollten wir auch von der berühmten Bühnenfigur des Kabaretts von Georgette Dee wissen. Sie hat uns eine E-Mail geschrieben und da schreibt sie unter anderem: Ich bin Ü60, habe Vorerkrankungen, also erste Reihe. Aber ich habe ein sehr reiches Leben gehabt. Es würde mir nichts ausmachen zu gehen. Ich stelle fest, dass es für mich mehr um Freude geht in diesen Tagen. Die Freude, im explodierenden Frühling jeden Tag etwas Neues in meinem Garten zu sehen, den Obstbäumen beim Blühen zuzuschauen, die Freude, die Kinder lachen zu hören, die auf der Straße vorübergehen, die Freude über Abendstern und Mond am Himmel, die Freude der Auferstehung des Lebens nach jedem Tod, die Freude, dass ich in meinem Leben, mit meinem Leben, vielleicht der nachfolgenden Generation etwas davon vermittelt habe, dass ich glaube, liebe Hoffnung immer lohnen, dass wir gar nicht anders können und dass das ewig ist. Das freut mich, schreibt Georgette Dee über das sie Tröstende in den Corona-Tagen. Das klingt sehr melancholisch. Andere Gefühle verbindet der Regisseur Hans-Werner Krösinger mit der Lage der Welt.
Hans-Werner Krösinger, Regisseur. Was mich tröstet, ist schwer zu sagen, denn ich bin im Augenblick gar nicht traurig. Ich bin eher erstaunt, wundere mich über das, was da im Moment um uns herum gerade passiert. Ich freue mich über die Wertschätzung, die Menschen jetzt für ihre Arbeit erfahren, bei denen das uns nicht der Fall ist. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, wenn das denn mal vorbei ist mit der Pandemie. Was ich bei mir selber feststelle, ist, ich höre mehr Chormusik als sonst. Ich habe letzte Woche zweimal die Johannespassion gehört, was einfach ein großartiges Erlebnis ist immer, aber jetzt noch mal intensiver, weil Menschen da zusammen singen, weil sie zusammen etwas herstellen. Und das war ein Genuss. Dann habe ich letzte Woche einen Kinoabend veranstaltet bei mir zu Hause. Um 20 Uhr hatte ich mir vorgenommen, schaue ich mir die 7 Samurai an von Kurosawa. Nicht im Stream, sondern auf einer DVD. Da kann man sich den ganzen Tag auf den Film freuen. Das ist ein bisschen so, als ob man ins Kino geht. Gut ohne Publikum. Man vermisst das Publikum, aber im Gegensatz zum Theater ist so ein Film zu Hause, auch ohne Publikum bleibt das ein großartiger Film. Das hat sehr viel Freude gemacht, diesen Film zu sehen über Solidarität, über Opfer, die Menschen bringen, weil sie gemeinsam ein Ziel erreichen wollen und die das auch erreichen. Und das werde ich jetzt, glaube ich, öfter machen. Vielleicht zweimal die Woche, so ein Kinoabend. Und ich glaube, dass wir auf die nächste Pandemie besser vorbereitet sein werden. Ja. Glaube ich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Nora Hofbauer für uns.
Buchhandlungen, Bibliotheken und Archive sollen wieder öffnen dürfen, wenn sie sich an Hygiene- und Abstandsregeln halten. Das ist eine der Lockerungsmaßnahmen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben. Dies sei eine gute Nachricht, sowohl für die Buchhandlungen als auch für die Autoren und für ihre Verlage, sagte Kulturstaatsministerin Grütters. Gleichzeitig hofft die Ministerin, dass in den kommenden Wochen Schritt für Schritt weitere Kultureinrichtungen wieder für die Künstler und ihr Publikum öffnen könnten. Seit Beginn der Corona-Krise sind etwa Museen, Theater und Opern geschlossen. Großveranstaltungen bleiben allerdings bis 31. August weiterhin untersagt. Die Goethe-Institute in Deutschland gehen infolge der Corona-Krise in Kurzarbeit. Betroffen sind rund 350 Mitarbeiter, wie das Institut mitteilte. Derzeit sind weltweit fast alle 157 Goethe-Institute für den Publikumsverkehr geschlossen. Dadurch entfallen Einnahmen durch Sprachkurse. Besonders für die inländischen Institute seien von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Schließung besonders hart getroffen, sagte Generalsekretär Johannes Ebert. Denn diese dürfen vom Bund nur mit Krediten unterstützt werden. Für die Auslandsarbeit sind hingegen auch zusätzliche Finanzmittel rechtlich möglich. Zum Jahrestag der Brandkatastrophe in der Pariser Kathedrale Notre-Dame wollen deutsche Politiker ein besonderes Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft setzen. NRW-Ministerpräsident Laschet, Kulturstaatsministerin Grütters und die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission Böhmer haben Frankreich Hilfe bei der Restaurierung der Kathedrale vorgeschlagen. In seiner Rede bedankte sich Präsident Macron unter anderem für die internationale Hilfsbereitschaft und bekräftigte seinen Zeitplan zum Wiederaufbau der Kathedrale.
Wir bauen Notre-Dame innerhalb von 5 Jahren wieder auf. So habe ich es seinerzeit versprochen. Wir werden alles tun, diesen Plan einzuhalten. Natürlich steht die Baustelle wegen der Corona-Krise gerade still, aber sie wird wieder in Gang kommen, sobald es möglich ist.
Der französische Präsident Macron. Heute, vor 75 Jahren, wurde das Konzentrationslager Bergen-Belsen vom britischen Militär befreit. Eigentlich war ein besonderer Gedenkfeier geplant. Rund 500 Überlebende wollten aus aller Welt anreisen, doch das Programm musste abgesagt werden. Auf der Website der Stiftung sind nun Filme zu den zentralen Erinnerungsorten abrufbar. Mehr als 50.000 Gefangene starben während des Zweiten Weltkriegs aufgrund der Haftbedingungen im KZ Bergen-Belsen.
Aus Frankreich kommen seit bestimmt 20 Jahren große und gewaltige Naturdokumentarfilme. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Nomaden der Lüfte. Einer der Pioniere dieses Genres ist Nicolas Vanier und mit Der Junge und die Wildgänse legt er jetzt einen Familienfilm vor. Natürlich auch mit viel Natur und mit Tieren, Wildgänsen wahrscheinlich. Ob sich das lohnt, weiß unser Filmkritiker Jörg Taschmann. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Worum genau geht es bei Der Junge und die Wildgänse?
Also es geht um ein typisches Stadtkind, Thomas, 14 Jahre alt, mitten in der Pubertät. Seine Eltern leben getrennt, er wohnt bei der Mutter in Paris und muss plötzlich zu seinem Vater in die Camargue. Und der Vater ist so ein schrulliger Naturschützer, der sich der Zucht von Wildgänsen verschrieben hat. Also er will Wildgänse aufziehen und er will mit einem Ultraleichtflugzeug dann auch den natürlichen Lebensweg, die Route nachfliegen dieser Wildgänse, sie erst einmal nach Norwegen bringen und dann von Norwegen wieder zurück nach Frankreich. Und der Junge findet das zunächst alles ganz absurd. Es gibt kein WLAN, es gibt nichts, was ihm Spaß macht. Aber irgendwie fuchst er sich dann da hinein und das wird dann ein großes Abenteuer für Vater und Sohn.
Der Regisseur Nicolas Vanier ist in Frankreich seit Jahren als Naturfilmer, auch als Aktivist bekannt, auch für seine großartigen Bilder natürlich. Jetzt können wir ja nicht ins Kino gehen, um den Film zu sehen. Es gibt ihn bereits auf einigen Plattformen als Video on Demand zu kaufen. Wäre dieser Film mit seinen Bildern eher was für die Leinwand, meinen Sie, oder ist das schon okay, das auf dem kleinen Computer zu gucken oder auf dem etwas größeren Fernseher?
Also es ist auf jeden Fall ein ganz großer Kinofilm. Also das sind ja auch Filme, die mit sehr viel Aufwand gemacht werden. In Frankreich kam der im Oktober vorigen Jahres in die Kino, hatte 1,5 Millionen Zuschauer. Da muss man schon Abstriche machen, wenn man das dann auf einem kleineren Schirm sieht. Also von iPads und Computer würde ich abraten, wenn schon irgendwie, dann doch mindestens der große Fernseher. Der sollte es dann schon sein, wenn man die Bilder und auch die Pracht dieses Filmes, weil die hat er auf jeden Fall, wirklich genießen möchte.
Wie überzeugend ist denn für Sie diese Abenteuergeschichte des 14-jährigen Jungen, der da um die Welt fliegt?
Na, ich finde, es ist eine wirklich sehr gelungene Mischung aus so einem Naturfilm, in dem natürlich die Natur gefeiert wird, in dem es dann um diese Wildgänse beispielsweise geht. Was mir aber auch ganz besonders gut gefallen hat, abgesehen von diesen spektakulären Bildern und dieser dann doch überschaubaren Geschichte, ist, dass der Film so ein bisschen zu zivilem Ungehorsam auch ruft. Weil dieser Vater, der hat einfach Dokumente gefälscht, damit er überhaupt diese Tiere dann nach Norwegen bringen kann. In Norwegen muss alles nach Vorschrift zugehen. Das funktioniert alles hinten und vorne nicht. Und dieser Junge, der entscheidet dann einfach, ja, sich fürs Herz und gegen die Vorschriften, gegen die Erwachsenen und fliegt dann einfach los und diese Tiere folgen ihm. Und das finde ich sehr herzergreifend, gerade in Zeiten, wo wir uns an Regeln halten müssen, wo wir einkaserniert werden, ist dann so ein Film, bekommt er plötzlich eine ganz andere Dimension. Und dieser Aufruf, auch mal was gegen die Norm zu machen, das hat dieser Film dann auch noch so ein bisschen in sich. Aber es ist natürlich in erster Linie ein Familienfilm, ein Film, der was Optimistisches hat, einen optimistischen Grundton. Und ein kommerzieller Film auch, aber das macht nichts, wenn man sich den wirklich gerne anschaut.
Sie haben jetzt sehr betont, dass dieser Film sehr viel mit Natur zu tun hat, schöne Naturbilder hat, gleichzeitig auch extrem erfolgreich war. Woher kommt diese Faszination französischer Filmemacher, aber auch Zuschauerinnen und Zuschauer offenbar, für diese Naturoptiken, auch in all den anderen französischen Filmen, Domaine der Lüfte, Reise der Pinguine, all das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, was Riesenerfolge gefeiert hat?
Naja, Frankreich hat einfach die vitalste Kinoindustrie Europas und kann einfach auch Budgets aufrufen, die kein anderes Land aufruft. Und da können sie eben auch mit Hollywood mithalten. Diese Filme, die Sie erwähnt haben, Nomaden der Lüfte oder auch Ozeane, die haben 20, 30, 40 Millionen Euro gekostet. Das Geld gibt nicht einmal Hollywood für solche Filme aus. Und die Franzosen haben sich da so eine Nische geschaffen, wo sie mit vielen Mitteln, aber dann eben auch dem Können so etwas bedienen. Und es gibt anscheinend eben da auch eine große Sehnsucht nach solchen Filmen, nach solchen spektakulären Aufnahmen, die eben weit über solche BBC-Dokus hinausgehen, die eben wirklich was fürs Kino sind.
Sie haben uns noch einen zweiten Film mitgebracht, Sergio, auf Netflix, ab Freitag zu sehen, von Greg Barker, eine wahre Geschichte. Sie handelt vom UN-Hochkommissar für Menschenrechte Sergio Vieira de Mello. Der galt als Spezialist für heikle Missionen, egal ob in Kambodscha oder Osttimor. Und er musste 2003 nach Bagdad in die von den Amerikanern besetzte Stadt. Und dort legte er sich mit dem US-Vertreter Paul Bremer an. Und dann kommt es am 19. August 2003 zu einem folgenschweren Attentat auf das UN-Hauptquartier in Bagdad. Und dort lässt dann Sergio de Mello sein Leben Revue passieren und auch seine Liebe zur jüngeren Aktivistin Carolina. Das klingt alles nach einem großen Biopic. Ist es das auch?
De facto ist es ein Biopic, aber wie Sie es auch schon so ein bisschen geschildert haben, so ist eben auch der Film. Also der fängt ganz konkret auch relativ politisch an. Sergio de Mello kommt eben nach Bagdad und legt sich dort mit den Amis an und will eigentlich auch einen Report schreiben über Menschenrechtsverletzungen der Amerikaner. Und gerade als dieser Report sein Büro verlassen soll, nachdem er sich gerade mit Paul Bremer am Telefon gestritten hat, explodiert eine Bombe. Und da kann man vielleicht schon sogar eine kleine Verschwörungstheorie rauslesen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so zugespitzt stattgefunden hat, wie es uns dieses Biopic glauben lassen mag. Auf jeden Fall passiert dann was ganz Interessantes mit diesem Film. Das ist so in etwa die ersten 20 Minuten, die erste halbe Stunde. Und dann passiert das Attentat. Er liegt schwer verletzt unter den Trümmern. Und dann besteht der Film eigentlich nur noch aus Rückblenden, was er in Kambodscha gemacht hat, was er in Osttimor gemacht hat. Und da verliert der Film irgendwie so ein bisschen den Faden. Und plötzlich gerät eine ganz andere Geschichte in den Mittelpunkt, nämlich diese Liebesgeschichte zu dieser jüngeren Frau, mit der er auch zusammenarbeitet.
Welche Rolle spielt denn diese Liebesgeschichte? Also ist das extrem wichtig, auch um diese Figur zu verstehen?
Na, da kann man sich, glaube ich, streiten. Also wenn man jetzt einfach nur einen schönen Liebesfilm sehen möchte, dann ist der gar nicht so ungeeignet dafür, weil die beiden Schauspieler Wagner Moura, der sehr bekannte brasilianische Star, der auch in Narcos beispielsweise die Hauptrolle gespielt hat, und die zurzeit sehr gefeierte Ana de Armas, die wir in Knives Out gesehen haben, die in dem neuen James Bond sein wird, die beiden sind ein schönes Paar und die machen das auch sehr nachvollziehbar. Das Problem ist einfach nur, dass der Film ja eigentlich auch irgendwo ein politisches Schicksal erzählen wollte. Und das bringt er nicht so ganz überzeugend zusammen. Dazu ist der Film dann auch viel zu hektisch geschnitten, während er sonst auf so eine relativ langweilige TV-Ästhetik setzt. Also das ist immer wieder verblüffend, dass die Eigenproduktionen von Netflix, wenn es reine Filme sind, optisch so viel langweiliger sind, als wenn Netflix Serien dreht. Und insofern ist dieser Film dann am Ende nur so ein mittelmäßiges Werk geworden, was irgendwie thematisch interessant ist, aber filmisch irgendwie doch nicht so wirklich gelungen.
Wenn Sie sich dennoch darauf einlassen wollen, Sergio zu sehen, ab Freitag bei Netflix. Seit Jahrzehnten präsentieren wir ihn hier bei Fazit. Abend für Abend aktuelle Kritiken, manchmal nur Minuten, nachdem die Vorstellungen zu Ende gegangen sind. Aber momentan gibt es eben keine Premieren in Europa, also fast. Heute Abend gab es eine in Wien. Das Kollektiv Nesterwahl lud zu einer Performance via Zoom. Das ist so eine Videokonferenzplattform. Manche von Ihnen werden die vielleicht aus dem Homeoffice auch kennen. Der Titel des Stücks lautete Der Kreisky-Test. Untertitel immersiv, interaktiv und live. Für uns dabei war Martin Pesel. Hallo.
Schönen guten Abend, Herr Nickelmann.
Zunächst, worum ging es denn in dem Stück?
Ja, also der Kreisky-Test, das spielt natürlich an auf Bruno Kreisky, eine sozialdemokratische Politikerpersönlichkeit, die in Österreich jedes Kind kennt. Wir waren die Insel der Seligen, als Kreisky in den 70er Jahren quasi als Alleinherrscher sozialdemokratischer Kanzler regierte. Darauf spielt das alles an. Die Erfinderin dieses Kreisky-Tests ist, und jetzt wird es natürlich fiktiv, eine gewisse Gertrud Nesterwahl aus der Nesterwahl-Familie, die von diesem immersiven Performance-Kollektiv schon mehrfach aktiviert wurde. Und die hat in den 60er Jahren einen Test entwickelt für Menschen, die in eine utopische heile Welt namens Goodbye Kreisky eingehen dürfen, frei von Rechtspopulismus und Neoliberalismus. Die Werte von Freundschaft und Gesellschaftsgleichheit werden dort gelebt. Das hat sie vor 50 Jahren aktiviert. Ihr Sohn hat dieses Material gefunden auf der Suche nach seiner verschollenen Mutter und hat beschlossen, diesen Test jetzt durchzuziehen und dieses utopische Goodbye Kreisky ins Leben zu rufen. Und so bekommt man als Zuschauer, Teilnehmer, muss man eigentlich sagen, anfangs auch gleich ein Video, ein altes, knisterndes Video von Gertrud Nesterwahl vorgespielt, das ich versucht habe aufzuzeichnen und das wir uns hiermit anhören können.
Ich bin fest entschlossen, der Bedrohung einen Schritt voraus zu sein und am Schluss zu den Überlebenden zu gehören. Helft mir, jene Gruppe von Menschen zu finden, mit der es möglich sein wird, in der Anlage Goodbye Kreisky zu überdauern und damit zu bewahren, woran wir glauben.
So klingt also dieses Stück, das über die Videoplattform Zoom heute Abend durch das Wiener Theaterkollektiv Nesterwahl aufgeführt worden ist. Das ist ja eine Videoplattform, das heißt, Leute sitzen da normalerweise vor ihren Webcams. Ist das jetzt auch so, dass das quasi so ein Talking Heads sind, die sich miteinander unterhalten und ihre Dialoge spielen? Wie sah das aus? Was haben Sie gesehen als Zuschauer?
Ja, es ist sehr interaktiv. Also man wird da auch sehr ausführlich eingeführt am Anfang. Man soll seine Kamera teilweise einschalten, teilweise wieder ausschalten. Man wird dann auch manchmal stumm geschalten, weil man auch Fragen stellen soll, weil man sich beraten soll. Man gehört ja selbst als Zuschauer, ist man ja Tester bzw. Testerin und die Spielenden sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die in dieses Goodbye Kreisky einziehen wollen. Und man stellt ihnen Fragen. Aufgrund ihrer Antworten entscheidet man dann, wen man am überzeugendsten gefunden hat und vergibt Münzen, also Punkte im Prinzip. Und das geschieht in einzelnen Räumen, digitalen Räumen, in die die Administratoren einen immer wieder schieben. Man ist dann mit den Teammitgliedern zusammengeschlossen, aber eben auch mit einzelnen Kandidaten. Man bekommt nicht alles mit, man ist aber auch im direkten Dialog mit dem Kandidaten, den man jetzt gerade befragt. Und man soll aber auch die Fragen, die man geschickt bekommt, vorlesen. Also es ist relativ schwierig, als Teilnehmer hier Schaden anzurichten, indem man irgendeinen Blödsinn fragt.
Aber es ist ja so, dass das für manche TheaterbesucherInnen das natürlich ein furchtbarer Gedanke ist, dass sie angesprochen werden, dass sie da mitmachen müssen. Die meisten wollen ja einfach zuschauen, Theater konsumieren. Muss man hier unbedingt mitmachen? Also können hier nur eher so extrovertierte Charaktere dran teilnehmen, wenn sie Spaß haben wollen?
Also man muss dazu sagen, Nesterwahl hat in Wien eine sehr große Fanbase, die sich nicht aus der Theaterwelt speist, sondern, ich sage mal, aus so einer Gaming-Community. Also wer sich eine Karte für Nesterwahl kauft, ist für gewöhnlich sowieso ganz gierig darauf mitzumachen, das Spiel mitzuspielen und am Ende auch irgendetwas zu gewinnen. Obwohl das meistens keine wertvollen Preise sind, sondern irgendwelche Goodies oder auch einfach nur Anerkennung. Aber das Nesterwahl-Publikum liebt es, da sehr viel sportlichen Ehrgeiz zu entwickeln. Also das Problem des Nicht-Mitmachen-Wollens besteht hier eigentlich nicht. Aber selbst wenn man eher introvertiert ist, kann man hier durchaus dabei sein, denn man stellt in Wirklichkeit nur Fragen, die einem vorgegeben wurden. Der kreative Anteil, den man selbst einbringen muss, ist verschwindend gering. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Und dadurch macht das Ganze auch eigentlich recht viel Spaß. Es gibt dann auch einen kleinen Plot-Twist, der durch diese Interaktionen herbeigeführt wird, der auch am Ende natürlich strengst verboten wird zu verraten. Man ist jetzt eine eingeschworene Gemeinschaft, die diese Auflösung kennt und nicht weitererzählt. Und in diesen 75 Minuten macht es eigentlich recht viel Spaß, sich durch diese verschiedenen Ansichten eines utopischen Sozialismus durchzuklicken. Das Ganze lebt auch ein bisschen davon natürlich, der Charme, der entsteht, liegt auch daran, dass die meisten Menschen, die hier teilnehmen, sowohl auf der Performer-Seite als auch auf der Zuschauerseite, noch nie zuvor über Zoom an einer Performance teilgenommen haben oder irgendetwas dergleichen gemacht haben. Und so bleibt das alles auch technisch durchgehend aufregend. Wird die Internetverbindung halten? Wird man wissen, was man tut? Wird man in den falschen Raum geschoben versehentlich? Oder wissen alle Beteiligten eh, was sie tun. Also heute Abend ist eigentlich alles gut gegangen.
Martin Pesel über die Premiere heute Abend von der Kreisky-Test des Wiener Künstlerkollektivs Nesterwahl. Besten Dank und wir bitten Sie, die Tonqualität unserer Leitung nach Wien zu entschuldigen. Ja, die Theaterhäuser sind zu. Manche PerformancekünstlerInnen, Theatermacher, das haben wir eben gehört, verlegen die Bühne also ins Netz und andere wiederum ins Radio. Hier bei Fazit präsentieren wir Ihnen in dieser Woche das Theaterkollektiv Freundliche Mitte in unserer Reihe Radiokunst im Aufnahmezustand. Das sind hochwertige Produktionen aus dem Homestudio. In unserer aktuellen Serie Common Ground geht es um den öffentlichen Raum und seine Benutzung als ein Grundrecht von uns allen. Und hier ist jetzt der dritte Teil, Räume träumen, unsere Welt als das, was sie vielleicht eh schon lange ist, ein großes Monopoly-Spiel.
Common Ground. Servus Welt, sagt der Mensch. Er beugt sich über Karten und wühlt sich da rein. Er betrachtet das Weltgeschehen und gräbt sich drin ordentlich ein. Er stellt sich in die Mitte, weil wenn man eine Mitte hat, das ist schon was Schönes. Wenn man eine Mitte ist, ja, das ist schon was. Aus dem Zentrum schaut er in die Welt, die er um sich verteilt wie ein ziemlich glänzender, ziemlich gleißender, ziemlich radikal beschränkter Gott. Ein ziemlich radikal beschränkender Gott. Na, aber irgendjemand muss ja was beschränken, damit das nicht ausufert. Irgendwas muss man ja beschränken, wenn man nicht plötzlich selbst ganz standplatzlos sein will. Karten, sagt der Mensch, die sind ja immer schon ein Dokument der Macht gewesen. Karten sind ja immer schon Geschichten gewesen, die sind ja immer schon Geschichtsgemälde gewesen, in denen sich das Wissen einer Zeit verbindet. Fangen wir in unserer Betrachtung bei der Unordnung der Ordnung an. Die Karte verortet Osten um den Kopf, Westen bei den Beinen, immerhin, die ja auf allem rumtrampeln, was da sonst noch wäre. Mach die Ordnung auf. Dreh was um. Trag was ab. Trag was Neues auf. Karten, sagt der Mensch, die sind ja immer schon ein Dokument der Welt gewesen, so wie ich sie haben will.
Na, vielleicht ist das Spielbrett auch am Anfang einfach frei.
Ich wäre es schon eine Art Weltkarte, aber die Länder müssten nicht unbedingt dort sein, wo sie sich gerade befinden.
Na, dann gibt es Gemeinschaftsfelder, dann gibt es vielleicht so Felder, die einen so ein bisschen herausfordern, so hier, du kannst Teil von irgendwas werden, die das ganz große Hochhaus bauen, dann hat man eine ganz tolle Aussicht über die Stadt oder sowas, den anderen beim Arbeiten zuzuschauen, auf den Feldern oder beim Sport. Man weiß eigentlich, es ist nicht so das Beste, aber trotzdem würde man es ja gerne kurz mal vielleicht machen und dann, vielleicht wird dann auch aus diesem Kurz ja ein bisschen was Längeres oder so, weiß ich nicht.
Wie kann man an diesem Ort am meisten Gesellschaft generieren?
Drittens, Räume träumen. Georges Perec schreibt, so beginnt der Raum, nur mit Wörtern. Den Raum beschreiben, abstecken. Wir entwerfen ein Spiel, eine Landkarte, als Spielbrett und umgekehrt.
Ja, wenn zu viele mitspielen, dann wird es auf einmal viel zu groß und dann muss man irgendwie anbauen oder über die Grenzen rausgehen.
Nachdenken über den ungenutzten Raum, den Unbrauchbaren. Wie vom Unbrauchbaren ins Nutzlose kommen? Wie geht's raus aus der Effizienz, die alles zu Ende erzielt?
Man könnte auch sowas einbauen wie so eine Sirene oder so, die dann einfach zwischendurch unangekündigt so angeht und dann wird von irgendeiner Instanz, die von außen kommt, werden auf einmal sämtliche Regeln geändert.
Was ich mir am ehesten als Gefängnis vorstellen würde, wäre da irgendeine Art draußen. Ist dieses draußen, heißt es, man fällt aus der Gesellschaft raus, da kann das draußen ja zum Beispiel auch sein, man sitzt nur noch in seiner Wohnung. Oder heißt draußen, dass man irgendwie jetzt richtig geografisch draußen ist, nicht mehr reinkommt. Wobei das auch interessant ist, warum kommt man da nicht mehr rein? Dann heißt es ja, es muss irgendeine Art von Abschottung nach außen geben oder Abgrenzung.
Es müsste halt Bedrohungen geben, gegen die man gemeinsam kämpfen kann.
Zerstörung, ja, das müsste schon irgendwie drin sein, dass man irgendwas neu machen kann, also damit wieder Raum entsteht.
Gibt es noch freie Flächen? Gibt es noch freie Geschichten, die irgendwo hingehen? Wie komme ich aus dem Tritt, aus dem Trott? Wie komme ich aus dem Rhythmus und aus der Gewohnheit raus? Ins Bekannte reinkuscheln wie in einen sehr schönen, sehr weichen Mantel, der bloß an den Rändern durchgesifft ist von der Welt?
So ein Stapel Menschenrechte, was weiß ich, oder also auch einen Moralstapel vielleicht.
Wie viele Personen können am Spiel teilnehmen? Gibt es Gemeinschaftsfelder? Welche Ereigniskarten ziehen wir? An was erinnern können, das noch kommt? Was vielleicht aus unserem Fremdsein kommt, so eine Praxis, die man noch nicht denkt, die man nicht gleich in so ein Ende denkt. sowas.
Also es müsste schon Protest geben, auf jeden Fall. Auch Leute, die sich beschweren, die keine Lust mehr haben, die schlechte Laune haben. Wenn man halt ganz viele ist, kann man sagen, hey, wir reißen das Ding jetzt ab, weil hier muss unser Wald hin. Oder das ist hier einfach im Weg. Also ich meine, einfach umgekehrt so normal. Was macht man hier mit diesem kaputten Auto oder mit diesen 300 kaputten Autos? Oder macht man diese 300 ganzen Autos kaputt und was macht man dann damit? Vielleicht sind die Fragezeichenfelder auch die Zerstörung.
Text Gerhild Steinbuch, Musik Bernhard Fleischmann, Regie Feline Rinnert, Sprecherin Katharina Bach, Interviews Benjamin Krieg, Stefan Lange, Miriam Papuschek, Common Grounds von Freundliche Mitte.
Mehr dazu auf hörspiel-und-feature.de und die Kulturpresseschau kommt von Arno Ossesek.
Das bevorzugte Kleidungsstück der Zukunft ist bekanntlich der Schleier. Und den versucht die Wochenzeitung Der Freitag schon mal zu lüften. In der verheißungsvollen Rubrik Prophetie spekulieren diverse Autoren über die Verlagsprogramme im kommenden Herbst, Harun Maye und Erika Tomalla etwa darüber, was Surkamp wohl aushecken könnte. Surkamp kündigt zwei Bücher von Star-Autoren an. Durs Grünbeins Das Aerosol, ein Frühlingserwachen, erzählt nicht von Ausgangssperren, Infektionszahlen und teuren Toten, sondern ist eine poetische Annäherung an das Virus. Von Schwebstaubpartikeln, sich in Nebeln frei wegdehnenden Tröpfchen ist hier die Rede, unbemerkt und suspendiert in jener Luft, die wir teilen. Reinhard Götz, dem das zu kapellenartig ist, schreibt in seinem Corona-Tagebuch Krise, wie immer, kürzer, zerfetzter, kaputter. Je größer der Zeitdruck, desto irrer der produzierte Text. In der Edition erscheint ein Band von Kulturwissenschaftler-Innen zum Virus als Metapher und Schreibstrategie. Und so weiter. Tatsächlich eröffnet die akademisch witzige Fantasie von Harun Maye und Erika Tomalla im Freitag eine dystopische Aussicht. Dass sich nämlich nach der Corona-Krise Bücher über die Corona-Krise pandemisch ausbreiten und den geistigen Krisenmodus ins Unabsehbare verlängern. Andererseits, die Corona-Vertextung hat längst begonnen. In der Süddeutschen Zeitung berichtet Marie Schmidt unter dem Titel »Die Pandemie sucht einen Autor«. Wie sich die Gegenwart depressionsähnlich aufwölbt, erzählt die österreichische Schriftstellerin Marlene Strerowitz in ihrer Tagebuchfiktion »So ist die Welt geworden«, die sie auf ihrer Website Episode um Episode ergänzt. Der Tag war eine Fläche ohne Richtungen. Ihr fortlaufender Covid-19-Roman erzählt in der dritten Person von einer der Autorin ähnelnden Betty, die sich im Hausarrest inwendig vervielfältigt. Eine gespenstergleiche Fiorentina, ein Edwin, eine Irma tauchen auf. Was sollte sie sonst tun, als auf die psychotische Situation dieses Lockdown selber psychotisch zu reagieren? Für die Tageszeitung Die Welt ist der Politiker als Literaturinfluencer eine prägende Figur der Krise. Fotos zeigen die beiden Grünen Cem Özdemir und Robert Habeck jeweils vor Bücherwand. CDU-Kanzlerkandidaturanwärter Friedrich Merz hat Andreas Reckwitz' Werk »Das Ende der Illusionen« auf dem Schreibtisch liegen, eben jenes Buch, mit dem sich auch schon Lars Klingbeil auf Instagram sehen ließ. Der Weltautor Peter Praschel erläutert, in »Das Ende der Illusionen« geht es auch um die digitalen Attraktivitätsmärkte, auf denen das spätmoderne Subjekt dazu aufgerufen sei, ständig seine Originalität darzustellen. Robert Habeck, bekanntlich Schriftsteller und Philosoph, teilt im Netz mit, dass er, um in der Birne fit zu bleiben, die Momente ohne Videokonferenzen zum Lesen nutzt. Aktuell fahre ich dreigleisig. »Normativität und Macht« von Rainer Forst, »Heavy Stuff«, »Die Pest« von Albert Camus, muss sein, und Factfulness von Hans Rosling bricht unsere Selbstgewissheiten. Soweit der Leser und Selbstdarsteller Robert Habeck. Wer sich für den ganz großen, den welthistorischen Überblick über die Corona-Krise interessiert, schlage die Wochenzeitung Die Zeit auf. Thomas Assheuer führt ein Gespräch mit dem Politologen Herfried Münkler sowie den Soziologen Hauke Brunkhorst und Armin Nasehi. Wir können Weitblick und Weisheit der älteren weißen Männer hier nicht einmal andeuten. Aber besonders klug finden wir, was Hauke Brunkhorst auf die Frage, wie werden wir in 20 Jahren auf dieses Jahr zurückblicken, antwortet. Nämlich, keine Ahnung. Und jetzt noch etwas Virusfreies. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt Jan Brachmann, inwiefern gerade klassische Musik mit Erotik und Sex zu tun hat. Richard Wagners Oper Tristan und Isolde erzähle zum Beispiel viel über die Fähigkeit Isoldes zum multiplen Orgasmus. Nun, Das mag sein oder nicht. Wir raten Ihnen, so oder so, bleiben Sie aktiv und halten Sie sich im Zweifel an die Parole, die der Zeit eine Überschrift wert ist. Sie lautet: Sündigen, aber mit Vergnügen.
Das war Fazit. Für heute kommen Sie gut durch die Nacht. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Tschüss.